Wir bleiben alle. Gespräch mit André Holm über die Intervention gegen die kapitalistische Stadt ist der Beitrag, den ihr jetzt zu hören bekommt. Heute leben erstmals in der Geschichte über die Hälfte der Menschheit in Städten. Solche Zahlen sind mit der kritischen Frage zu konfrontieren, was Leben in Städten heißt, was unter gegebenen Verhältnissen überhaupt noch Stadt, ja Leben heißt. Schließlich ist das Leben, das hier auf Stadt und Land verteilt scheint, in unserer Epoche ausnahmslos räumlich wie zeitlich vom Kapitalismus beherrscht. Das Tauschgesetz gilt überall ebenfalls. Erstmals in der Weltgeschichte ist das menschliche Leben komplett der Warenproduktion untergeordnet und insofern sind Armut und Reichtum nicht mehr von natürlichen Gegebenheiten abhängig, sondern vollkommen gesellschaftlich bedingt. Trinkwassermangel, Hunger, soziales Elend oder der Ausschluss von zivilisatorischen Errungenschaften bestimmen längst in katastrophalen Ausmaßen das Stadtleben. Gleichzeitig konstatieren nicht wenige Menschen steigende Wohnkosten und die Verdrängung ökonomisch Benachteiligter in den betroffenen Quartieren. Weltweit lösen diese immobilienwirtschaftlichen Aufwertungsstrategien Protest und Widerstand der bisherigen Bewohnerinnen aus. Damit beschäftigt sich unter anderem der Soziologe André Holm in seiner neuesten Veröffentlichung Wir bleiben alle, Gentrifizierung, städtische Konflikte um Aufwertung und Verdrängung. Es ist unlängst im Unrast-Verlag erschienen und unsere Kollegen von Radio Korax sprachen mit André Holm.
Der konkrete Anlass war tatsächlich das Gefühl, dass unglaublich viele Initiativen in den letzten Jahren entstanden sind in größeren und kleineren Städten, also dass sich Kampf gegen Aufwertung und gegen steigende Mieten ja nicht nur auf Hamburg und Berlin beschränkt und dass ich das Gefühl hatte, da gibt es so einen kleinen Mangel, aber auch an theoretischem Zugang. Ja, also viele machen was. Ich bin ganz viel auf Veranstaltungen eingeladen gewesen und eigentlich waren die Fragen fast immer dieselben. Also warum steigen die Mieten? Wie funktioniert eigentlich so ein Wohnungsmarkt? Was für politische Eingriffsmöglichkeiten hat der Staat? Was sind richtige Forderungen in solchen Stadtteilauseinandersetzungen? Und um das mal so ein bisschen in Überblick zu bringen, habe ich dieses kleine Büchlein geschrieben, was ja auch eher so einen Überblick tatsächlich gibt. Das ist eher ein Buch für Einsteiger als für und Einsteigerinnen als für diejenigen, die schon länger sich mit dem Thema beschäftigen.
Da wollen wir natürlich gleich uns anschließen an die Fragen, die du schon gestellt hast. Vielleicht die einfachste, was kennzeichnet denn eigentlich die Stadt im Kapitalismus? Und da vielleicht noch so die Unterfrage, was sind denn genau unter diesem Gesichtspunkt auch Unterschiede zwischen zum Beispiel London und einer brasilianischen Kleinstadt oder eben auch Berlin und Halle?
Die Frage nach der Stadt im Kapitalismus ist natürlich zunächst irgendwie auch die Frage nach den Verwertungsbedingungen, ja, die in den Städten sichergestellt werden. Also die Städte haben traditionell in kapitalistischen Entwicklungsmodellen, also schon seit vielen, vielen Jahren einerseits eine Reproduktionsfunktion für die Gesellschaft und damit auch eine Reproduktionsfunktion für die Ausbeutungsverhältnisse. Das heißt also, in den Städten, da wird gewohnt, da wird gelebt, da wird kollektiv konsumiert, würde man vielleicht mit so ein bisschen altbackenen marxistischen Begriffen sagen. All das müssen Städte zur Verfügung stellen. Das, was in den aktuellen Diskussionen relativ stark vertreten ist, ist die Vorstellung, dass Städte zumindest in den entwickelten kapitalistischen Ländern, also in den Metropolen Europas oder Nordamerikas, zunehmend auch selbst zu Produktionsbedingungen werden. Ja, das hängt mit diesem Übergang von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft oder zur Herausbildung von Wissensökonomien zusammen, in denen gesagt wird, hier also wird Kreativität oder mit Hart und Negri, also biopolitische Produktivität, letztendlich zur Triebkraft der Ökonomie insgesamt und die wiederum entsteht gar nicht mehr in der Fabrik, sondern die entsteht in den Städten. Ja, deshalb gibt es dieses Schlagwort, die Stadt ist unsere Fabrik, die dort aufgegriffen wird. Und das ist möglicherweise so ein Unterschied zwischen den kleinen und großen Städten, die du angesprochen hast, oder zwischen sozusagen den weiterhin sozusagen sehr produktiven Metropolen in Westeuropa oder Nordamerika und kleineren Städten, die von diesen Produktionsverhältnissen weitgehend abgehängt sind, ja, die als schrumpfende Städte oder als Reststädte oder als Armutsmetropolen zu bezeichnen wären.
Nun kommen da dann die sozialen Bewegungen auch häufig mit dem Slogan oder mit der Frage erstmal, wem gehört eigentlich die Stadt? Roger Behrens, Publizist, Philosoph, Sozialwissenschaftler, der auch vor allem in Hamburg lebt, sagt relativ klar, Das ist die falsche Frage. Es müssten ganz andere Fragen gestellt werden. Also er sagt, diese Stadtpolitik, die da betrieben wird innerhalb dieser Initiativen, die ist zu kurz gedacht. Wir wollen mal kurz reinhören in ein Statement, warum das aus seiner Sicht so ist. Und dann natürlich an dich die Frage, wie du auf solche Kritik reagieren würdest.
Es geht ja nicht darum zu sagen, diese Bewegungen sind falsch und deshalb sollen sie jetzt mal aufhören, weil das sowieso alles sinnlos ist, sondern die Frage ist, wie diese Bewegung ihren eigenen Ansprüchen nach sich radikalisieren können. Und mir scheint es so zu sein, auch wenn immer wieder gesagt wird, dass diese Anti-Gentrifizierungsbewegung sich durchaus im Klaren über Widersprüche sind und man kann nicht davon ausgehen, erstmal den Kapitalismus abzuschaffen und dann irgendwie Wohnverhältnisse zu ändern. Ich würde sagen, das Problem ist, eine auch theoretische Perspektive zu gewinnen, die immer schon über den praktischen Horizont hinausweist. Und das kann ich bei den jetzigen Bewegungen nicht sehen. Es ist zu kurz gegriffen, auch diesbezüglich, weil eine radikale Kritik ja erstmal davon ausgehen müsste, dass das Ziel, sofern das auch immer sein mag, eins ist, was über die Stadt hinausweist. Also eigentlich ein Ziel sein sollte, bei dem man überhaupt erstmal im utopischen Sinne definiert, wie ein Raum aussieht, wie ein Ort aussieht, an dem man leben will und nicht davon ausgeht, dass die Räume, in denen man leben will, immer schon da sind und nur noch erkämpft werden muss, wem diese Räume jetzt gehören. Paradox ist ja im Übrigen, dass in der Regel die Räume, um die man kämpft, auch sehr alte Räume sind. Also das sind Altbauwohnungen oder Altbauviertel und Viertel, bei denen man sich immer darauf beruft, dass die angeblich eine sehr gewachsene Stadtteilkultur haben. Und das halte ich also zumindest für diskussionswürdig und würde mir wünschen, dass sowas nicht einfach nur in den Bewegungen dann eben diskutiert wird, sondern auch in irgendeiner Weise transparent wird in der Kritik, die praktisch stattfindet.
Roger Behrens hat das in dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Er sagt, dass sich von diesen Bewegungen, die eben zum Beispiel fragen, wem gehört eigentlich die Stadt, sich gegen Veränderungen gesperrt wird und anstatt einfach auch Veränderungsforderungen zu stellen, die eben möglicherweise auch ins Utopische gehen, sich eher gegen Veränderungen versperrt wird. André, was würdest du solchen Leuten wie Roger Behrens antworten?
Na, ich glaube, zum einen muss man so ein bisschen reflektieren, wer sind eigentlich die sich in Städten engagieren und die Teil von solchen stadtpolitischen Bewegungen sind. Die sind ja anders, als das Roger Behrens suggeriert, nicht eine linksradikale Szene, die von nichts Größerem träumt als von der Revolution oder von der Abschaffung des Kapitalismus, sondern in der Regel sind das ja sozusagen spontan, lokal entstehende Initiativen, die mit ganz, ganz kleinen, konkreten Problemen, ja, die Schließung eines Parks, der Bau einer Autobahn, die steigende Miete, die Umwandlung meines Hauses etc. konfrontiert sind. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob man diese revolutionären Diskurse, wie kommen die zu einer radikalen Perspektive, überhaupt so ohne weiteres darauf übertragen kann. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir einfällt, ist, dass Roger Behrens ja auf den utopischen Gehalt von solchen Stadtinitiativen anspricht, ja, und sagt, den gibt es gar nicht, die verteidigen da im Prinzip nur ihre Nischen, die verteidigen teilweise sogar sozusagen Wohnsituationen, die aus dem vorletzten Jahrhundert noch in den Städten sichtbar sind und hätten gar nichts Fortschrittliches und man würde sich keinen Raum jenseits der Stadt vorstellen können. Und da, glaube ich, verkennt Roger Behrens die sozusagen Perspektive, die in diesen Recht auf Stadtdebatten drin ist. Denn wenn wir gerade da auf diese theoretischen Vorbilder zurückgehen und uns Lefebvre nochmal genauer angucken, der hat ja erstens gesagt, also das Recht auf Stadt wird überhaupt erst interessant, weil wir von dieser weitgehenden Urbanisierung der Gesellschaft sprechen, ja, weil die Stadt als Metapher eigentlich überall ist. Ja, es gibt gar keine Räume außerhalb der Stadt, würde Lefebvre sagen. Und du hast am Anfang diese weltweiten Perspektiven benannt, hast gesagt, mehr als 50% der Menschen leben in Städten. Wenn wir so einen Urbanisierungsgrad auf Europa, also auf unsere Verhältnisse beziehen, dann sind das weit über 80%. Ja? Also das heißt also, welcher Raum außerhalb der Stadt soll denn dort gedacht werden, wie Roger Behrens das vorschlägt. Also das heißt also, mit diesem Recht auf Stadt, da wird tatsächlich eine Veränderung der gesamten Gesellschaft eingefordert. Der zweite Punkt, der dritte Punkt, ob es sich da tatsächlich nur um Abwehrkämpfe handelt oder nicht auch um Vision und Gestaltung des des Neuen. Das würde ich so kritisch, wie er das betrachtet, gar nicht sehen. Also wenn wir diese Recht auf Stadtforderung uns annehmen, dann geht es ja nicht nur darum, den Status quo zu verteidigen, sondern dann geht es zum Beispiel das Recht auf Zentralität, ja, das ist eine sehr abstrakte Größe, die von Lefebvre da eingeführt wird, einzufordern. Dann heißt das, dass wir einen Zugang zu städtischen Ressourcen für sozusagen möglichst alle gesellschaftliche Gruppen fordern. Also das steckt in dieser Recht auf Stadtforderung drin. Es ist eine sozusagen Einforderung eines Rechts auf Differenz bei Lefebvre zu finden. Das heißt, also es geht um ein völlig anderes Miteinander in der Gesellschaft, ja, wo Unterschiede und unterschiedliche Bedürfnisse in ganz neuer Weise und eben nicht über den Markt vermittelt, sozusagen ausgehandelt und nebeneinander stehen. Und es geht letztendlich um die Gestaltung von Stadt. Ja? Also dieses Recht auf Stadt bedeutet ja auch, dass man einfordert, dass diejenigen, die in den Städten wohnen, tatsächlich diejenigen sind, die Städte planen und weiterentwickeln. Und das ist auch, also Recht auf Zentralität, Recht auf Differenz und dieses Recht auf langfristige Planung und Gestaltung von Städten. Das sind natürlich ganz abstrakte Größen, aber die wabern quasi im Hintergrund von ganz, ganz vielen Initiativen dahin. Und man sieht das auch in den konkreten Forderungen, dass es da ja nicht nur darum geht, dass man irgendetwas erhalten will, sondern dass auch Freiräume eingefordert werden, dass neue Formen der Organisation von Miete oder von Wohnungsversorgungssystemen eingefordert werden. Also da denke ich, gibt es schon ein relativ großes Potenzial. Das ist jetzt kein ausgemachtes Programm für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts in den Stadtteilinitiativen gibt. Das wundert mich allerdings nicht.
Nun gibt es diese Kritik an der Reihe von Leuten, die Gentrifizierungskritik betreiben, allerdings auch aus meiner Sicht genauso lange, wie es die Kritik an der Gentrifizierung gibt. Also zum Beispiel eben dann doch zu sagen, okay, es geht hier, also die Roger-Behrens-Position, eher um die Verteidigung von so einem alternativen Status quo. Wie reagieren denn die Leute auf diese Kritik in den letzten Jahren? Was hat sich denn da vielleicht auch in der Auseinandersetzung aus deiner Sicht geändert?
Ich kenne ja so ein paar Texte jetzt von Roger-Behrens und da werden meines Erachtens immer bestimmte Spektren von Stadtpolitik herausgegriffen. Ja, dann sagt er, Reclaim the Street fordert irgendwie quasi neue Partykulturen in der Stadt ein und beweist dann damit, dass die Recht auf Stadtbewegung oder städtische Proteste sich vor allen Dingen auf diese konsumtionelle Ebene beziehen. Und ich habe jetzt auch Freunde, die mit Fahrrädern durch die Stadt fahren und Reclaim the Street als Programm haben. Aber die machen ja nicht die Mehrheit von Stadtteilinitiativen aus. Das sind ja in der Regel ganz normale Mieterinnen und Nachbarschaften, die sich da engagieren, die gar nicht in diesen Szene-Logiken denken. Also das ist auch ein bisschen verschrobene Wahrnehmung innerhalb der linken Szene, dass wir häufig über Freiraumbewegungen, besetzte Häuser, den Kampf von alternativen und subkulturellen Kulturprojekten sozusagen stärker reflektieren als über den alltäglichen Kampf von kleinen Mieterorganisationen, die es ja auch gibt. Und in meiner Wahrnehmung von städtischen Protesten und gerade von Anti-Aufwertungsinitiativen spielt dieser ganz normale, jenseits von linker Szene organisierte Widerstand eine viel, viel größere Rolle, als es in den Darstellungen beispielsweise bei Roger Behrens vorkommt.
Dann lass uns mal diesen, wie du ihn eben genannt hast, linken Szenismus verlassen und vielleicht das Ganze auch positiv wenden. Also es geht natürlich ganz viel um Negation von bestehenden Verhältnissen auch in der Stadt. Wie sehe denn deine Idealstadt aus? Also ist es eher etwas, was eine Utopie meint oder gibt es tatsächlich Städte, die schon dem Stadtideal entsprechen, wie sie auch jemand wie du, der als Stadtsoziologe auch einen gewissen Ruf mittlerweile hat? Gibt es schon solche Städte, wo du sagst, ja, da macht das Sinn, da funktioniert das?
Na, die ideale Stadt gibt es so natürlich nicht. Also das würde ja auch den Reiz von Utopien völlig negieren, wenn wir sozusagen schon so ein Beispiel haben und sagen müssten, wir wollen jetzt so werden wie und dann eine bestimmte Stadt nennen. Was wir, glaube ich, auch im internationalen Vergleich lernen könnten, wäre, ob einzelne Regulationsweisen, ob in einzelnen Fragestellungen Städte Lösungen gefunden haben, ja, die als Best Practices in Diskussionen mit eingebracht werden können. Ob ich da sagen würde, das ist schon der Idealzustand, also das funktioniert ja bei Utopien sowieso nicht. Ja. Wir könnten jetzt, um ein Beispiel rauszugreifen, bei dieser Frage, wie kann denn Wohnungsversorgung organisiert werden, ohne dass Immobilienmarktprozesse da sozusagen die stärkste Triebfeder sind und die Verteilungsmechanismen voraussetzen. Ja, da könnten wir nach Wien schauen und könnten sehen, es ist offensichtlich auch in Europa möglich, eine Wohnungsversorgung in einer Millionenstadt zu organisieren, wo 60% des Wohnungsbaus von der öffentlichen Hand gestellt werden, ja, oder 60% der Mietwohnungen Gemeindebauwohnungen sind, wie in Wien. Ja, also da könnten wir was von lernen und könnten überlegen, hat das ein Potenzial? Ja, und auf der anderen Seite hat das natürlich auch Grenzen, weil so ein Mietwohnungsbau in öffentlicher Hand sozusagen immer Tendenzen zur Bürokratisierung oder zu sozusagen anderen Verteilungsmechanismen aufweist, ja, die dann nicht mehr über den Markt vermittelt sind, aber vielleicht über Parteizugehörigkeit oder Staatsbürgerschaft. Also auch da würde man immer wieder neue Kritikpunkte finden, ja, aber das ist, glaube ich, ja ein gesellschaftlicher Dauerzustand, ja, dass man die Verhältnisse auch immer noch weiter verändern will und verändern muss, die man vorfindet. Aber auf diese Art und Weise könnten wir in vielen Städten sozusagen einzelne Mechanismen oder Ideen und Vorschläge finden, ja, wie mit Städten anders umgegangen werden soll oder auch, um vielleicht zum Beispiel aus Halle und Leipzig zu nehmen, könnte man auf viele Städte dieses Modell von Wächterhäusern, ja, bei aller Kritik, die es daran gibt, übertragen und könnte überlegen, ist das vielleicht auch ein Potenzial, um Freiräume für eine andere Organisation, für eine kollektivere Organisation von Wohnraumversorgung zu schaffen. Ja, also das ist im Vergleich zu Berlin oder Hamburg oder anderen Städten ja völlig ausgeschlossen, dass man solche Modelle überhaupt diskutiert, weil dort eben auch immer gesagt wird, hier, wir haben ja gar keinen Leerstand und hier würde der Immobilienmarkt so etwas nicht abtreten. Trotzdem könnte man von diesen Modellen eine ganze Menge lernen, ja, die letztendlich ja Verantwortung an Bewohnerinnen abgeben, ja, was so ein Teil ideal von Stadtentwicklung sein könnte.
Gibt es diesen Austausch, also wenn du jetzt sagst, Halle Leipzig, da gibt es relativ viele Wächterhäuser, also Häuser, die leer stehen, wo zumeist tatsächlich auch junge Leute, Studenten irgendwie sich als kreativ verstehende Leute, die sie dann für sich beanspruchen, dort leben, dort eben auch zum Beispiel Ausstellungen initialisieren. Gibt es diesen Austausch innerhalb Europas zum Beispiel?
Den richtigen systematischen Austausch von Bewegungen gibt es natürlich nicht. Oder was heißt natürlich, also den kenne ich nicht in einzelnen Teilspektren. Also es gibt Vernetzung von besetzten Häusern europaweit, es gibt im Rahmen des Europäischen Sozialforums Vernetzung von Initiativen, die sich gegen den Abriss von Vierteln und gegen die Verdrängung von Nachbarschaften aus bestimmten Bereichen wehren. Also da gibt es etwas, aber es gibt keinen sozusagen systematischen Think Tank, der gemeinsam diskutiert, wie könnten stadtpolitische Forderungen in Europa aussehen oder nicht, sondern das geht, glaube ich, relativ stark auf die Initiative von Einzelnen zurück und findet eher auf so einem informellen Wege statt, also dass es Veranstaltungen gibt, wo man sich austauscht, aber das nicht systematisch organisiert ist.